Du bist von der Kampagnengruppe der Naturfreunde Jugend Berlin, Deutschland demobilisieren. In Bayern haben die Naturfreunde und ihre Jugend keine Kampagnengruppen und erst recht keine, die gleich Deutschland demobilisieren wollen. Kannst du uns deshalb vielleicht deine Gruppe erst einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, hier ist Jeremia aus Berlin. Vielen Dank für die Interviewanfrage. Die Kampagnengruppe Deutschland demobilisieren, Kampagnengruppen, das sind bei der NFJ in Berlin halt so Gruppen, die zu Schwerpunktthemen arbeiten und die nicht zwingend nur aus NFJ-Mitgliedern und Teilnehmerinnen bestehen, sondern das ist halt eben in unserem Fall gegründet Anfang 2014 wegen der in Berlin virulenten Nein zum Heim-Kampagnen, wegen Angriffen auf Geflüchtetenunterkünfte. Also man muss sich so überlegen, im letzten Jahr hatten wir teilweise 4 bis 5 Demonstrationen in verschiedenen Stadtteilen gegen Geflüchtetenunterkünfte, die installiert werden sollten, bei denen sich verschiedene Gruppen von organisierten Nazis bis zu Bürgerinitiativen, die vielleicht sogar tatsächlich nicht von organisierten Nazis ins Leben gerufen wurden, überall eben auf die Hinterbeine stellten und es plötzlich an vielen Ecken sich ein Problem in linker Reaktion darauf zeigte, nämlich, dass man dagegen so gar nicht richtig vorgehen konnte. Da werden wir bestimmt im Gespräch auch tiefer nochmal drauf eingehen. Grundsätzlich war das diese Stimmung, die dazu führte, dass sich eben unter dem Titel Deutschland demobilisieren, eben gegen diese Mobbildung, unser Zusammenhang gründete. Und seitdem haben wir ganz viele versucht, verschiedene Dinge versucht. Wir haben sehr viel intern gearbeitet, um ein besseres Verständnis von dem zu erhalten, was da so bundesweit, aber natürlich bei uns hauptsächlich in Berlin passiert. Wir haben dann uns auch mit Pegida natürlich beschäftigen müssen. Wir sind das erste Mal, glaube ich, größer in Erscheinung getreten durch ein Flugblatt, was wir hier in Berlin verteilt haben, wo es uns darum ging, auf so Zusammenhang mit wem arbeitet man wie zusammen, was ist mit den BürgerInnen, und da kam, glaube ich, auch das erste Mal sogar schon auch diese Idee von den Sorgen und Ängsten auf. Und in der Folge hatten wir auch eine Demonstration organisiert zum Gedenken an Kaleb Idris Baray. Der wurde in Dresden nach einer Pegida-Demo ermordet und die Mitbewohner und vor allem auch die Familie hatten Angst, dass das Rechte waren. Da haben wir eine Demo in Berlin organisiert. Genau, und jetzt haben wir einen Text geschrieben. Unser Text heißt Sorgen und Ängste als Rassismus ernst nehmen und ist in langer Fassung auf dem Blog des Antifa-Infoblattes erschienen, in Kurzfassung, also sehr, sehr kurz leider, in der Jungle World und haben daran anknüpfend jetzt eine Veranstaltungsreihe gestartet, in der wir versuchen wollen, weiterhin eine Aufmerksamkeit auf diese rassistische Gesellschaftsstruktur, aber eben auch vor allem darauf, dass die sich gerade ganz anders bewegen kann und dass die ganz anders auftritt als noch vor 2 Jahren oder so, zu legen und natürlich eben einen Versuch zu machen, über linke Praxis zu diskutieren und zu versuchen herauszufinden, auch gemeinsam mit unseren Gästen, was denn sinnvolle Praxen sein können, jenseits von überall einfach immer hinzufahren.
In diesen beiden Texten widersprecht ihr, man kann es dem Titel auch schon so ein bisschen entnehmen, dem weit verbreiteten sowie unterschiedliche Parteien und Medien vereinenden Argument, dass die derzeit in Deutschland virulenten rassistischen Bewegungen eben in ihren Ängsten und Sorgen einfach ernst genommen werden sollten. Warum ist denn genau das eurer Meinung nach unbedingt notwendig?
Das ist so ein ganz zentraler Punkt in eigentlich all diesen Stellungnahmen, wenn ihr euch mal so vorstellt oder anschaut, aus irgendeinem Kaff in Hofheim oder so, wenn da Bürger erklären, warum sie gegen die Unterkunft sind, oder wenn den damals in Duisburg bei den antiziganistischen Organisierungen gegen die sogenannten Roma-Häuser, da wurde immer über Angst geredet und uns ist das einfach total aufgefallen, dass es in all diesen Texten immer so eine Infantilisierung gibt, wo man sich selbst so zum Opfer macht, zum Kind auch, und dass dabei immer Sorgen und Ängste, das ist schon so ein feststehender Begriff. Wenn man das bei Google News mal eintippt, kriegt man unfassbar viele Treffer in verschiedenen Zeitungen. Und wir haben in unserem Text auch mal so ein paar Zitate, wir haben sehr viele nicht reingenommen, aber sehr viele auch mal reingeschrieben, um zu zeigen, wie oft und aus wie vielen verschiedenen Richtungen das immer wieder bemüht wird. Und das Ziel ist dabei aber ein sehr klares. Und zwar sind Sorgen und Ängste etwas, das kann ich nicht kritisieren. Das ist so eine Letztbegründung. Am Ende haben die Leute halt einfach Angst und damit muss man sich auseinandersetzen. So die scheinbare Message. Und dann sind Dinge eben kein Rassismus oder dann sind Dinge sind nicht falsch, sondern Sorgen und Ängste, die haben die Leute halt und damit muss man dann umgehen. Genau, und deswegen sagen wir halt, da ist doch was schräg. Also A, verdeckt das den Blick auf das, was gerade geäußert wird und das ist halt sowas, um Dinge zu sagen, die sonst durch Tabus geblockt werden oder wo zum Beispiel, also es will ja niemand mehr Nazi sein oder Rassist heutzutage, manche Sachen kann man dann halt nicht mehr sagen. Im Rahmen einer Angst oder einer Sorge sind ganz andere Sachen möglich. Also wenn wir uns in Escheburg gerade diesen Brandanschlag angucken, da ist eine Unterkunft angezündet worden, die noch nicht bezogen worden ist. Das ist übrigens eine sehr aktuelle Praxis, das passiert sehr viel im Moment, diese Anschläge auf nicht fertiggestellte Unterkünfte. Und dieser Typ, so ein Beamter, der hat gesagt, nee, Rassist ist er auf keinen Fall, aber er hatte so Angst und Sorge um seine Nachbarschaft. Und da gibt es dann ganz viele Sachen, um die die Leute Angst haben. Ganz oft um die Kinder, das haben wir auch nochmal einzeln herausgestellt, denn dieses Kinderding funktioniert natürlich noch viel stärker. Wer liebt keine Kinder? Und Kinder sind ja immer das Wichtigste und so. Und die Kinder, da gibt es dann so komische Bilder von Pädophilen, von Gewalttätern, Drogendealern und all sowas. Es gibt Ängste um Arbeitsplätze, das ist ja fast schon klassisch, gerne auch immer um den Wert der Immobilie und des Stadtteils vor Kriminalität. Also all das, was eben aus Projektionen von Ordnung, Sauberkeit, Leistung und Sicherheit, also so den deutschen Kernbasics entsteht, das wird dann eben umgelegt auf diese Geflüchteten und als Rassismus oder der Rassismus tarnt das dann eben als Sorgen und Ängste. Das halten wir für sehr, sehr gefährlich. A, weil das funktioniert, also weil offensichtlich PolitikerInnen aus verschiedensten Parteien, von der Linkspartei bis zur CDU, immer wieder so Sätze sagen wie, die Sorgen und Ängste sollten wir jetzt aber mal ernst nehmen oder da muss man sich mit den Leuten unterhalten. Wir erinnern uns daran, dass in Pegida, diese Pegida-Demos dazu geführt haben, dass tatsächlich Leute von Pegida auf dem Podium der Bundeszentrale für politische Bildung sitzen durften und da reden durften, auch immer mit der Begründung, man müsste diese Sorgen und Ängste mal ernst nehmen. Da passiert also was, wo was anders in den öffentlichen Diskurs treten kann und das hat auch Folgen. Also wir sehen ja auch, dass bei Pegida oder diesen Nein zum Heim-Initiativen bundesweit eine zuvor passiv gebliebene Mehrheit sich eben auf die Straße bewegt und dem muss man halt entgegentreten.
Die vermeintliche Lösungsstrategie, den rassistischen Projektionen beispielsweise von AnwohnerInnen aus einer der mehr als 150 Nein zum Heim-Initiativen im Bundesgebiet mit Information und teilweise auch Partizipation entgegenzuwirken, haltet ihr für falsch? Mit dem Argument, dass Rassismus resistent gegenüber objektiv überprüfbaren Argumenten ist. Stattdessen setzt ihr auf nicht paternalistische Solidarität mit Geflüchteten.
Das ist korrekt. Wir glauben halt nicht, dass man RassistInnen nur erzählen oder dass man den Leuten, die mit den Sorgen kommen, nur ihre Sorgen nehmen muss. Das ist so Arbeit, die machen NGO-Initiativen häufig und das mag im Einzelfall vielleicht irgendwo klappen, aber das liegt dann gar nicht an den Argumenten selbst, sondern dann erklärt man ja Leuten, die eigentlich, und das ist halt eben eine gesellschaftskritische Analyse, wir reden halt nicht von Rassismus als eine Entscheidung, irgendwas anders zu sehen, sondern wir reden von Rassismus erstmal als etwas, was aus dieser Gesellschaft auch entsteht. Wir reden von einer rassistisch strukturierten Gesellschaft und das bedeutet auch, dass man das nicht mal eben wegdiskutieren kann, sondern die Leute wollen gar nicht durch Argumente überzeugt werden, sondern die wollen selbst Recht behalten und die wollen selbst ihre Ansicht, nämlich die Hoffnung, dass durch das Loswerden von allen, die irgendwie als fremd erkannt werden, die Welt eine bessere wird oder ihre Welt eine bessere wird, die wollen in einem autoritären Treten versuchen, ihre Wut und ihre Hörigkeit gegenüber den Zuständen loswerden und das lässt sich nicht dadurch verändern, dass man sagt, hey, euer Grundstück ist danach immer noch genauso viel wert oder die Leute wollen gar nicht dealen, die sind gar nicht deswegen nur in Deutschland, keine Ahnung, sondern ganz oft sind diese Diskussionen eben eher Mumpitz oder es ist eher Mumpitz und die Frage ist eher, sich dem entgegenzustellen und endlich auch mal zu sagen, hey, das ist übrigens rassistisch, was du da sagst. Das ist halt eben eine Diskussion, die auch zum Beispiel gerade auf unserer ersten Veranstaltung, da hatten wir unter anderem eine Referentin von der Amadeo-Antonio-Stiftung und einen Referenten aus Dresden und die haben sich an genau der Frage natürlich gesetzt, also eben an dem Punkt, inwieweit ist das diskutierbar oder nicht. Wir haben jetzt in unserem Text und auch in unserer eigenen Debatte bisher eben den Punkt vertreten, dass diese Argumente, das sind immer nur scheinbare Argumente, sondern dass das immer als Ausdruck von Rassismus zu verstehen ist und man sich dem eben in den Weg stellen muss und das auch deutlich machen muss.
Du hast ja gerade darauf hingewiesen, dass sich Rassismus, rassistischer Wahn durchaus auf gesellschaftliche Strukturen zurückführen lässt. In eurem Artikel macht ihr da eine ganz wichtige korrespondierende Bemerkung, indem ihr eben sagt, und das möchte ich an dieser Stelle dann doch mal ausführlich zitieren, Bei der von den Bewegungen politisch artikulierten Angst handelt es sich nicht um einen unvermeidlichen Automatismus angesichts übermächtiger gesellschaftlicher Strukturen. Was sich als Angst vor Geflüchteten oder vor einer vermeintlichen Islamisierung ausdrückt, ist kein Akt der Defensive oder der Verunsicherung. Im Motiv der Ängste und Sorgen drückt sich dagegen eine autoritäre Dynamik aus, in der die RassistInnen als eigenverantwortliche AkteurInnen auftreten. Jede und jeder kann sich entscheiden, für ein besseres Leben für sich und andere einzutreten, für eine Solidarisierung mit Geflüchteten, Verfolgten und Ausgeschlossenen oder dafür, diese Verfolgung noch zu verstärken und zu totalisieren, im autoritären Treten nach ganz unten. Wie wichtig ist es, eine solche Vorstellung von einem eigendynamischen Rassismus, sage ich jetzt mal, an die Teile der Linken zu vermitteln, die nach wie vor lieber als einen von der herrschenden Klasse gesteuerten Spaltungszusammenhang begreifen?
Ja, das ist natürlich ein total entscheidender Punkt. Wenn ich Rassismus in so einer Ableitung oder wenn ich die Gesellschaft versuche, tatsächlich nur aus dem Kapitalverhältnis abzuleiten, komme ich ja an den Punkt, wo plötzlich eigentlich gar keine Wahlmöglichkeit mehr ist. Und da wollen wir eben das genaue Gegenteil stark machen. Und dafür gibt es ja auch genug Beispiele, dass auch die Leute, die noch aus den schlimmsten Ecken der Welt, aus den beschissensten Zusammenhängen und aus den furchtbarsten Sozialisationen kommen, sich für die richtige Sache entscheiden oder sich für die richtige Handlung im Einzelfall entscheiden. Nur weil jemand in Köpenick geboren ist zum Beispiel, muss er nicht anfangen, mit Steinen auf die Unterkunft da zu werfen, wie das halt viele Leute machen, sondern es gibt eben auch dort Leute, die sich eben engagieren. Das heißt, es gibt einen Angriffspunkt. Es gibt einen Punkt, an dem man sagen kann, trotzdem ist nicht alles verloren oder trotzdem muss man versuchen, an dem Punkt eingreifen zu können. Und man muss, man kann die Leute nicht damit aus linker Seite quasi entlasten, dass die eigentlich das Richtige wollen. Das wäre ja dann immer die Horrorvision an dem Ganzen bei Bebel und dem Antikapitalismus der dummen Kerze, nämlich dem Antisemitismus. In so eine Richtung wollen wir das eben nicht treiben lassen, sondern ganz im Zusammenhang mit beispielsweise auch Gruppen wie dem Café Morgenland ist uns die einzelne Entscheidungsfähigkeit total wichtig und auch als Linke total wichtig.
Mit dem Artikel in der Jungle World und dem längeren auf der Seite des Antifa-Infoblatts wolltet ihr dazu motivieren, nach adäquaten Strategien zu suchen, wie man der virulenten rassistischen Mobilisierung entgegenwirken kann. Gab es denn da schon Resonanz auf euren Debattenbeitrag?
Also ehrlich gesagt gab es da bisher zumindest in schriftlicher Form nicht sonderlich viel. Wir wissen natürlich von Gruppen, die unseren Text diskutiert haben oder die sich darüber gefreut haben, dass wir es geschrieben haben. Aber zum Beispiel hier in Berlin gibt es Zusammenhänge, die sich halt mit den Organisierungen beschäftigen. Die haben ehrlich gesagt auch einfach eine ganze Menge damit zu tun, sich direkt darum zu kümmern. Aber nee, wir haben das Gefühl, es kommt nicht so viel dabei rum und deswegen machen wir auch diese Veranstaltungsreihe oder zum Beispiel dieses Interview, weil wir darauf hoffen, dass das noch mehr passiert. Wir wissen nämlich auch keine Antwort. Also unser Text hat ja keine Antwort, sondern ist genau, was du sagst, ein weiterer Aufschlag dazu, auf ein drängendes Problem hinzuwirken, nämlich wie macht man es denn? Und da warten ja noch eine ganze Menge mehr Fragen, die wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr besprechen können. Aber zum Beispiel, wie hältst du es mit den Anwohnern? Das kann man ja auch in verschiedene Richtungen hin und her diskutieren. Und da wäre ja zum Beispiel so eine Frage offen von, lohnt das überhaupt in einem Bezirk wie Hellersdorf oder in einem Kaff wie Tröglitz in irgendeiner Form zivilgesellschaftlich engagiert loszulegen? Oder muss man da gleich mit Strafexpeditionen, wie jetzt in Tröglitz tatsächlich passiert, gegen angehen? Oder gehen so Mischkonzepte hier in Berlin, gab es schon auch immer einen darauf setzen, dass Autorität was funktioniert, also eben Versuche von Blockaden, von Demonstrationen, die signalisieren sollten, wir kommen, wenn ihr Ärger macht, auf der anderen Seite dann aber relativ offene Ansagen aus dem Lautsprecherwagen, wo ich auch nicht weiß, wie effizient das so war. Das sind alles offene Fragen und da freuen wir uns total auf Diskussionspartner überall. Also das wäre total gut, wenn darüber mehr nachgedacht werden würde, denn eins wird einem hier sehr klar, das ist mit bisherigen Mitteln alles nicht leistbar, was uns da entgegenschlägt. Und die Besorgung wäre ja, dass das Ganze auch noch nicht ausgestanden wird oder leichter wird, nur weil Pegida jetzt nicht mehr mit 20.000 Leuten auf dem Marktplatz steht. Also wenn ich in die letzten Wochen gucke oder in die letzte Woche, ist da das erste Mal seit längerer Zeit ein Brandsatz auf eine bewohnte Unterkunft geflogen, und zwar in Hoyerswerda. Da ist von Echo von linker Seite jetzt bisher noch nicht so viel zu hören. Und die Befürchtung wäre, dass es jetzt, also dass eine Praxis des Anzündens und Zerstören der unbewohnten Unterkünfte natürlich auch Wegbereiter dafür sein kann, das bald mal mit bewohnten Unterkünften zu machen. Und das wird insbesondere dann schwierig, wenn, also das kann man als Linke sowieso nicht groß verhindern, aber das wird insbesondere unmöglich, darauf zu reagieren, wenn das dann an Orten passiert, wo es nicht mal mehr eine organisierte Linke gibt, die darauf irgendwas tun kann.